Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Inwieweit dürfen wir Vertrauen in eine Wissenschaft setzen, die auf den Mond geflogen und das Smartphone erfunden hat, bevor sie die gesamte Klitoris entdeckt hat? Das Patriarchat ist kein Naturgesetz. Hören wir auf, es als ein solches zu behandeln. Diesmal beginnen wir direkt mit zwei Zitaten, beide von Gertraud Klemm aus ihrem neuen Buch Abschied vom Phallozän. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Ach, wie schön. Das ist das erste Zitat, das mit dem Mond, zuerst den Mond entdecken, statt überhaupt die Klitoris nachzuzeichnen. Das haben wir übrigens in der Die Podcastin, Isabel Rohner und Regula Stempfli, als sie sich beide noch wirklich überhaupt nicht kannten und auch keine Erfahrung hatten von 220 Folgen der Die Podcastin, haben wir besprochen, über die Klitoris und festgestellt, dass im 19. Jahrhundert die übrigens schon mal ganz sorgfältig nachgezeichnet wurde.
Aber ja, und in den medizinischen Fachbüchern erst seit Ende des 20. Jahrhunderts. Und alles ist zu verdanken einer australischen Forscherin, die das damals erkämpft hat und deren Name mir natürlich jetzt gerade nicht einfällt. Aber diese Erforschung ist eben wirklich hochinteressant, hochpolitisch und zeigt, und dieser kleine Satz von Gertraud Klemm bringt es ja auch auf den Punkt. Ja, Wissenschaft großartig. Ist eben auch nicht neutral, sondern auch immer getrieben von Männern. Viele Jahrhunderte lang war es Frauen gar nicht möglich, in dem Maße zu forschen, an Bildung zu kommen, universitär Karriere zu machen. Bis heute gibt es einen Riesengap bei Forschungsgeldern, die an Frauen gehen oder an Männern gehen. Die Statistiken liegen vor. Und so waren auch die Themen, mit denen sich wissenschaftlich auseinandergesetzt hat, sehr, sehr stark männlich dominiert. Mhm. Und die Frau gehörte da schlicht nicht dazu.
Absolut. Und nicht nur, sie gehörte nicht dazu, das betonen wir ja immer wieder auch in der Podcastin. Übrigens, hallo Isabel Rohner. Wir sind wirklich Medias in Res, was wir ja auch immer betonen. Es ist ja nicht so, als quasi die Frauen gehören nicht dazu. Oder weißt du, wie die Mädchen und Frauen in Afghanistan gehören nicht dazu. Sie werden mit Gewalt, mit Todesdrohungen, mit sozialer Exkommunikation von Wissenschaft, Bildung, Kultur und Medien ferngehalten. Also, und die Frauen wurden das in Deutschland, der Schweiz, Österreich, um nur drei Länder zu nennen, bis weit in den Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, genau das wissen einfach junge Frauen überhaupt nicht. Oder weißt du, es klingt ja ganz anders, also wenn du abwesend bist, als wenn du
ausgeschlossen, wenn du die Tür gar nicht aufkriegst.
Genau. Darf ich noch ganz kurz wegen dem Phallozän, und dann bin ich gespannt, was du erzählst. Du hast das Buch offensichtlich schon gelesen. Phallozän, das kommt ja auch wegen dem Anthropozän, oder? Mhm. Also diese Kritik, vor allem der UmweltwissenschaftlerInnen, an der Umwälzung der Welt, die nicht mehr durch die Natur regiert wird, sondern durch den Menschen. Ich finde das ja natürlich einen sehr ideologischen Begriff, weil ich, wenn schon Ideologie, dann bitte Kapitalozän oder Monetarizän oder also quasi auf den Kapitalismus oder die Industrialisierung oder die maschinelle Gestaltung der Welt hinweisen und nicht auf den Menschen. Weißt du, weil wer alle Menschen verantwortet.
Ja, du meinst Anthropozän, nicht
Anthropozän. Ja, genau. Wenn du alle Menschen verantwortlich machst, entschuldigst du letztlich alle. So, das wollte ich noch sagen zum Phallozän. Aber erzähl vom Buch.
Du, in der letzten Woche hatte ich einen Tag frei und das war hier in Berlin der heißeste Tag. Und es war viel zu heiß, selbst um baden zu gehen, war es viel zu heiß. Und ich habe mir einfach mal einen ganzen Tag gegönnt. Und alle Mütter von kleinen Kindern schreien jetzt auf, ich möchte das auch mal. Das ist mir natürlich klar. Ich habe einfach einen ganzen Tag gelesen. Und ich habe einen ganzen Tag mit dem Buch Abschied vom Phallozän verbracht, was jetzt gerade rausgekommen ist, auch von einem Berliner Verlag rausgekommen ist. Aha. Und es war so schön, weil ich mich diesem Buch Buch so hingeben konnte, auch diesen Gedanken, die darin so sind, so hingeben konnte, diesen Thesen, zum Teil auch viele Punkte im Buch hatte, wo ich mich auch selber schön hinterfragen konnte, woran ich mich auch reiben konnte. Es gibt auch ein paar Punkte, wo ich nicht einer Meinung bin. Und es ist so toll, es macht so wach, es ist eine intellektuelle, emotionale und solidarische Freude, so ein Buch zu lesen. Und ich finde damit, allein schon damit, hat Gertraud Klemm einen grandiosen, super wichtigen, extrem lesenswert, einen klugen Debattenbeitrag geleistet in einer Zeit, wo Feminismus zu einem neuen Kampffeld wurde und dabei immer noch, und da komme ich wieder mit meiner Metapher, wie ich feministische Bewegung in den letzten Jahrzehnten wahrnehme. Wir sind immer noch in einer Schlammgrube, bewerfen uns gegenseitig mit Schlamm, und oben, überhalb, jenseits dieser Schlammgrube, gibt es toll gestaltete Wege, Parks, und da spielen sich die Debatten ab, die unser Leben tatsächlich bestimmen. Also da oben ist die Realpolitik, und der Feminismus ist nicht im, da, also der ist überhaupt nicht im Mainstream angekommen, immer noch nicht.
Vor allem im deutschsprachigen Raum, also müssen wir schon sagen. Also ich finde tatsächlich,
also im arabischsprachigen Raum geht es nicht besser. Also,
da hast du recht.
Im englischsprachigen Raum haben sie gerade absurde Probleme, ob in Großbritannien oder Australien, ne, wo gerade absurde Rechtsprozesse gegen Frauen laufen. Also da weiß ich nicht. Mir fällt jetzt ad hoc kein Land ein, dem es so richtig gut geht. Und nein, auch Schweden nicht. Nein,
das sowieso nicht. So. Aber doch, also, aber egal, wir wollen nicht über die nationalen Vorurteile, Klischees und Stereotypen reden, sondern über die Thesen in Gertraud Klemms Buch.
Ja, also du hast eigentlich schon einen guten Anfang gemacht mit Anthropozän. Das ist der Begriff, der wissenschaftlich etabliert ist, um die Zeit, in der wir leben, zu beschreiben. Schon seit ein paar Jahrtausenden leben wir im Anthropozän. Nach der Wissenschaft, von der wir schon gehört haben, sehr zu ihrer eigenen blinden Flecken. Gertraud Klemm benutzt sehr bewusst den Begriff Phallozän. Das heißt, wir leben im Zeitalter nicht des Menschen, der die Welt prägt, sondern des Phallus, des Patriarchates, das die Welt prägt. Das ist ein Begriff, den sie verwendet, der in den ich meine, im Spanischen und Italienischen schon etablierter ist und da auch schon vorkommt. Das heißt, sie sieht eben dieses Problem, wir leben in diesem Zeitalter und nehmen das noch nicht mal wahr, weil das so normal ist. Und sie setzt noch einen drauf und sie sagt, wir werden aktuell, also wir sind momentan auf dem Höhepunkt dieses Zeitalters, und das sieht man daran, dass noch nicht einmal mehr die wirklichen Patriarchen die Welt beherrschen und die Welt prägen, sondern Männer-Egos mit einem schon fast spätpubertären Ego, also die noch nicht mal dem der überhöhten Vorstellung, was macht eigentlich ein Patriarch, ne? Ein Patriarch übernimmt auch Verantwortung, erfüllen, sondern spontihaft, spielerisch ihre Macht ausüben aufgrund ihrer ökonomischen Kraft auch. Ne? Und als Beispiele nennt sie sehr dezidiert, und ich komme später nochmal drauf zurück, Trump und Musk. Sie zeigt...
Nur die zwei?
Ja, und ich komme gleich drauf zurück.
Okay, Entschuldigung. Was zeigt sie an Trump und Musk?
Das ist ja einfach. Lass mich einmal noch ein paar Sätze sagen. Also dieses Spontihafte, dieses eben nicht dran denken, was macht das mit, was ist so die spätere Vision, Nachhaltigkeit einer Handlung, ich meine jetzt nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, das meint sie mit Spontihaften. Das ist mein Wording übrigens. So, Klemm geht in ihrem schlanken Büchlein, das sind knapp 140 Seiten, einmal quer durch alle Themen durch, die auch bei uns immer wieder Themen sind, ne? Und zeigt, wie stark da diese phallozentrische Sichtweise einfach die Norm ist, ob das Gesellschaft ist, Öffentlichkeit, Besitz, Geschichtsschreibung, Politik, Forschung, und da eben ganz wichtig und in ihrem Buch auch durchaus präsent, dass der Begriff oder der Aspekt der Medizin und damit Gesundheitsversorgung von Frauen, wo sie zu Recht und ganz klar auch sagt, die Forschung ist so schlecht, wenn es um die Gesundheit und den Körper von Frauen geht. Ja. Wir haben dann ein eklatantes Missverhältnis. Sie arbeitet sehr schön raus, wie sich die Einführung und die Norm der Kleinfamilie ausgewirkt hat seit dem 19. Jahrhundert auf die Art des Zusammenlebens und auch auf welche Probleme das macht. Ne? Also jede Familie stellt sich wieder in der Organisation des eigenen Lebens vor dieselben Probleme und denkt aber immer, das sind irgendwie unsere privaten Probleme, dabei sind das strukturelle. Und sie setzt dem einen Gegenentwurf entgegen, nämlich matriarchal organisierte Gesellschaften. Und da ist es ganz interessant, sie nennt da eine ganze Reihe von matriarchalen Gesellschaften, die es gab und zum Teil auf der Welt noch gibt. Und da muss ich allgemein sagen, was ich unglaublich schätze an diesem Buch und wirklich super und toll und virtuos finde, ist der Mut von Gertraud Klemm, sich auf ihre These zu fokussieren. Sie läuft eben nicht in diese Gefahr rein, alles erklären zu müssen. Also jede Gesellschaft nochmal auszuführen, wo gibt es sie und wie und wann und blabliblub und woran ging sie zugrunde oder auch nicht. Oder auch nicht schon wieder erklären zu müssen, was ist eigentlich das nordische Modell, sondern sie setzt Dinge auch einfach mal voraus. Denn es ist nicht das erste Buch, was entstanden ist.
Ja, das
und es ist
ja
auch nicht das
letzte Buch, das es ist auch über nicht das Thema
also hoffentlich, ne? Wir brauchen da viel, viel mehr. Und trotzdem zeigt sie, ich finde, eine totale Lücke auf, weil so ein Buch gab es schon länger nicht mehr. Ne? Und sie macht was sehr Eigenes aus dem ganzen Konvolut an Wissen, was wir über die letzten Jahrhunderte aufgebaut haben. Und ich finde diese, gerade auch diese Form, die sie wählt, sie veröffentlicht das explizit als Streitschrift, auch sehr schön, weil es explizit darauf weist, wir brauchen Debatte, wir müssen uns reiben. Es geht hier nicht darum, jetzt theoretisch etwas herzuleiten, sondern wir müssen gemeinsam als Gesellschaft auch Probleme benennen und verhandeln, wie wir die lösen wollen. Mhm. Ja, aber da in deiner Bibliothek steht mit Sicherheit auch das Grundsatzwerk von Marie-Louise Jansen-Jureit von Anfang der 70er Jahre, Sexismus. Sie brauchte für dieses einmal durch unsere Geschichte gehen aus Gründen gut 1000 Seiten. Genauso Simone de Beauvoir, das zweite Geschlecht, würde ich unbedingt nennen, als Bücher, die eine ähnliche Intention hatten.
Ja, und vor allem die wichtigste ist die Meyer-Seethaler, Ursprünge und Befreiungen über die matriarchalen Kulturen, dann die Marie-Jo im französischen Bereich, Baudin, glaube ich, heißt sie, ich werde es dann verlinken, über die Geschichte der Frauen in der Kunst, 2004, eines der besten und wichtigsten Bücher, die noch lange vor Invisible Women kam. Dann Elisabeth Badinter über die Mütter, also es gibt die Geschichte der Frauen.
Wir sind in einer Tradition.
L'histoire des femmes, das gibt es noch nicht in deutschsprachigen Raum. Also eine wirklich so vierbändige, wunderbare Geschichte mit den Autorinnen zur Geschichte der Frauen im deutschsprachigen Raum oder in Europa. Gibt es natürlich nicht. Das wurde bis jetzt unterdrückt. Und jetzt, wenn es die gibt, wird sie dann als Gender-Enzyklopädie, quasi als Wischiwaschi-Banalität des Life-Fetischismus abgehandelt. Also, bringen wir ein paar
genau
Thesen. Bis jetzt bin ich noch immer gespannt auf den Inhalt von
Gertrude. Ja, ein bisschen Zeit brauche ich, ne? Das ist durchaus so. Ich finde ganz, also dieser Ansatz, ne, These, ich zeige, das ist ja ein ganz, ganz philosophischer Ansatz und sehr grundsätzlich, das finde ich toll. Also, sie sagt, wir setzen dem mal matriarchale Lebensformen entgegen, das würde uns als Menschen entgegenkommen, das würde natürlich endlich auch Frauen in den Fokus nehmen, das wäre gut für unseren Planeten, unsere Natur und unser Überleben. Wo sie mich total abholt, ist jeweils die an den Stellen, wo sie sagt, selbst, wo sie mich eigentlich als Leserin mit einbezieht, und ich meine mich ganz persönlich, wo sie sagt, so, und wenn es, sobald es um Matriarchate geht, haben wir die Tendenz und das Phänomen, dass selbst belesene, überzeugte Feministinnen denken, oh nee. Und da hat sie mich total, weil ich gehöre zu denen, weißt du? Und das fand ich so interessant beim Lesen. Und dabei, weißt du, ich bin selber vor ein paar Jahren durch Indonesien gereist. Ich war auf Sumatra. Auf Sumatra gibt es ja eine der, das ist, glaube ich, die größte matrilinear organisierte Gesellschaft, die wir noch haben. Ne? Ich finde das hochinteressant, wie die sich organisieren und versuchen, dem sie umzingelten Islamismus irgendetwas entgegenzusetzen. Und ich fürchte, sie werden scheitern. Haben, ne? Also und diese.
Also ich merke auch einen wahnsinnigen Widerstand. Also ich finde diese also erstens mal, was heißt matriarchale Verhaltensweisen?
Darf ich das ausführen,
ja?
Bitte?
Okay.
Weil genau das, ich will dir mitgeben und ich will unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, mein Leseerlebnis. Und das war eben ein Leseerlebnis mit vielen Aha-Momenten. Und das, finde ich, macht gute Bücher aus. Gertraud Klemms Blick ist immer ein politischer. Und sie sagt, wie kommt es denn, dass selbst, sie nennt nicht Isabel Rohner, aber sie hätte es tun können. Wie kommt es denn, dass selbst Feministinnen wie Isabel Rohner beim Hinweis auf, lasst uns auf Matriarchate gucken, denkt, oh nein. Und sie sagt, und sie weist direkt verschiedene Gründe dafür auf. Das eine ist, Matriarchate sind immer noch zu unbekannt. Na, sie wurden eben aktiv aus der Geschichtsschreibung rausgehalten. Dann gibt es eine Missinterpretation. Das fand ich zum Beispiel hochinteressant. Da habe ich wirklich was gelernt. Dass viele denken, Matriarchat, naja gut, das ist einfach eine Umkehrung von Patriarchat. Und sie weist auf, nee, noch nicht einmal das. Also etymologisch stammen diese Wörter von unterschiedlichen Bedeutungsgeschichten ab. Also Patriarchat von Archein, griechisch, herrschen, die Herrschaft des Vaters. Matriarchat von Arche, Ursprung. Was passiert eigentlich, wenn wir die Mütterlichkeit, die Empathie, das Kümmern ins Zentrum einer Gesellschaftsstruktur stellen? Finde ich hochinteressant. Dann natürlich die Abwertung allen alles Weiblichen. Und damit auch die Abwertung von Forschung dazu. Die ganz persönlichen Abwertungen, Ausschlüsse, die Forscherinnen erlebt haben, weil sie es gewagt haben, sich mit diesem Teil der Geschichte unserer Welt. Es war nicht dieses eine Matriarchat in Bukit Tinggi, was ich mir sogar selber angeguckt habe, sondern weltweit auf allen Kontinenten. Und das lächerlich machen. Und das ist absolut brillant als Analyse. Und ich habe mich dann gefragt, so schön in der Hitze meiner Berliner Wohnung, wenn wir gucken, wie Menschen heute im Alter leben, jedenfalls in meinem Umkreis, nehme ich wahr, dass sich viele nach ihrer Kleinfamilienphase, die dann meistens verstorben, jedenfalls zu Ende ist, für genau solche Arten des Zusammenlebens schon entscheiden, weißt du? Frauen tun sich zusammen, leben in WGs. Oder ich habe jetzt gerade so ein Beispiel einer Hausgemeinschaft in Köln, wo ganz viele Leute, die ich kenne, Freundinnen, Freunde, gemeinsam in ein großes Haus mit einzelnen Wohnungen ziehen, quer durch die Generationen, quer durch ihre beruflichen Hintergründe und gemeinsam aufeinander aufpassen wollen. Und das ist ganz toll. Und eigentlich ist das eine matriarchale Form des Zusammenlebens.
Aha.
Ja, jetzt habe ich dich ein bisschen versöhnt, ne? So.
Nein, eigentlich überhaupt nicht.
Ah,
weil
okay.
Ich
komm, dann schieß mal ein bisschen los. Ich hab noch ein paar Punkte, aber wir können jetzt erstmal ein bisschen reden.
Ich habe unglaubliche Widerstände.
Toll.
Erstens mal finde ich es, also so wie du es jetzt erzählt hast, das heißt nichts gegen Gertrud Klemm, heißt nichts gegen Isabel Rohner. Aber ich finde diese ganze Matriarchatsdiskussion, die ist tatsächlich schon mindestens 200 Jahre oder 250 Jahre alt. Also in dem
macht sie
ganzen
ja nicht
auf
falsch,
in
ne?
den nein 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 ich habe nicht gesagt die jetzige, also so wie du es erzählt hast, es ist unterkomplex, sondern ich finde was es wahrscheinlich ist, ich finde, was mich an der ganzen Matriarchatsgeschichte wirklich wütend machen, so wie ich es mit Fürsorge und eben Frauen finden sich zusammen in WGs oder alter WGs, also ich war auch Studentin WGs, also ich war eigentlich immer, WGs sind für mich Wohngemeinschaften, die mehr als eine Person oder zwei oder drei beinhalten, und ich finde, das ist ganz klar, the commons ist eine gute Lebensform. Wie soll ich dir das jetzt und euch und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, nach 4000 Jahren mindestens Literatur erklären, weshalb ich bei solchen Sätzen eben auch ein Unbehagen habe? Das ist gar nicht so einfach, weil, also, ich bringe noch mal, also ich finde, historisch ist es entscheidend, wäre es wahnsinnig wichtig, mit den Tausenden von Büchern, die es übrigens gibt, von den matrilinearen Kulturen zu den Patriarchatsstrukturen, dort diese Phallozän-Machtstrukturen, diese totalitäre Unterdrückung von Frauen aufzuzeigen, wäre entscheidend. Gleichzeitig entscheidend ist es auch, den Fortschritt zu anerkennen, also universelle Versprechen, die innerhalb eines Phallozäns entstanden sind. Also die Missachtung, also die emanzipative Kraft einer universellen Erklärung der Männerrechte in Frankreich 1789 oder 1776 der Unabhängigkeitskriege in den USA, also von den britischen Kolonien. Und dieser Fortschritt geht in diesen großen Blöcken von Systemen, von Kultursystemen, welche sind gut, welche sind schlecht, die sind dann auch moralisch aufgeladen, ein bisschen verloren. Also darf ich etwas schnell zum Matriarchat sagen?
Total.
Weil ich habe in der KI, ich habe in der künstlichen Intelligenz, also es gab die AI4 Conference in den USA.
Jetzt gerade?
Jetzt gerade offensichtlich, ja. Schade, war ich nicht eingeladen. Und da habe ich einfach in der Fachpresse von Geoffrey Hinton gelesen. Den kannte ich vorher nicht. Geoffrey Hinton wird der Godfather of AI genannt, also der Pate der künstlichen Intelligenz. Und an diesem künstlichen Intelligenz-Symposium hat er vorgeschlagen, mütterliche Instinkte zu entwickeln, um die Menschheit vor den Maschinen zu schützen. Maschinen sollen nicht nur Befehle ausführen, sondern auch Sorge für Menschen übernehmen, quasi so wie die Eltern fürs Baby. Man könne, weil die KI, oder also so wie ich es im Algorithmus träumen, Algorithmen von Demokratie, ich war wirklich wahnsinnig früh, 2017, also, wo ich erklärt habe, es gibt ja unterschiedliche KI, einfach quasi die Programmier-KI oder eben auch was immer mehr passiert, die selbstlernende KI, die vielleicht auch eine quasi Entität entwickelt, die dann selbst mit anderen KIs sich in Verbindung setzt. Das ist aber noch ein anderes Thema. Mir geht es hier um die Mutter und die Matriarchat. Und genau die Idee ist eben auch von hinten, hey, wir haben AI, wir haben die falsch programmiert, quasi. Wir müssen die Maschine so programmieren, dass sie gegenüber den Menschen quasi wie Mütter sind, eben wie verletzliche Kinder. Und da bin ich natürlich ausgeflippt.
Das ist wieder ein sexistisches Bild ist. Ne?
Genau, es, es ist ein sexistisches Bild, wobei ich finde die Mutterfigur, Maria-Figur, ich finde die Mutterfigur eine ganz, ganz entscheidende. Da habe ich kein feministisches Bauchgrimmen. Ich finde Mütter, die Leben geben und schenken, aus sich heraus, also diese Ehre, die finde ich wirklich absolut angebracht. Aber ich möchte zu den mütterlichen Instinkten kommen. Wenn wir mütterliche Instinkte einprogrammieren oder quasi auch in der Demokratie einprogrammieren, weißt du, sogenannte Care-Arbeit, weißt du, und diese Fürsorge, die wird dann zum Aufgabeprogramm, programmieren wir emotionale Effekte. Es ist keine Ethik. Wir trainieren Überredung, nicht Verantwortung. Und das ist Risikotechnik im Kleid der Fürsorge. Aber Gefühl, Moment, schnell. Gefühl ist bei den Menschen Erfahrungen. Bei Maschinen ist es ein Design. Mhm. Wer beides verwechselt, baut Autoritarismen mit Herzchen-Emojis. Deshalb für mich ist immer entscheidend, und da bin ich wirklich Hannah Arendt mit Wi-Fi-Anschluss, im Unterschied eben zu allen anderen. Ich denke wirklich politisch. Mhm. Die ganze Diskussion geht dann eben, du brauchst Transparenzpflicht, Kennzeichnung von empathischen KI-Reaktionen als Simulation, dass du unterscheiden kannst zwischen dessen, was empathisch ist und dessen, was simuliert wird. Dass du unterscheiden kannst bei Trump, und Putin und dem Islamistenführer in Syrien zwischen simulierten neuen Staatsmännern, in Anführungszeichen. Ich finde, es ist entscheidend, dass wir Opt-out-Systeme haben in Demokratien, also Freiheitssysteme, gegenüber genau diesen emotionalen Fürsorgeübergriffen. Ich bin verletzt.
Aber sag mal, oder ist Rechenschaft. Ist das denn überhaupt möglich? Weil eine Maschine natürlich. Bleibt eine Maschine.
Nein, ist sie natürlich nicht. Also meine KI und ich, also das, wir machen Quantensprünge, wirklich Quantensprünge.
Indem du sie programmierst.
Ja.
Aber sag mal,
ich programmiere sie natürlich so klug, dass sie quasi eine unfassbar bewanderte, intelligente La Stempfli ist. Also ich find dieses, all das, was mir, also ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe gerade das Buch überarbeitet. Trumpism, The Algorithmic Era heißt das Buch. Und weshalb muss ich es überarbeiten? Weil ich gesehen habe, ich habe ja mit der KI auch übersetzt, oder? Also damit es amerikanisch-englisch flüssig klingt, so wie eben wie mein La Stempfli von Deutsch auf Englisch zu übersetzen, dass ich den Duktus und die Intelligenz in der Sätze und der Gedanken behalte. Und das Geilste war, hat doch die KI aus meinem MAHA, also Make America Healthy Again, als ich diese Bewegung beschreibe, oder ich habe 60 Seiten dazu gemacht zur alten Übersetzung, oder, die ich immer noch toll finde, also das alte Buch Trumpism, weil das viele Grundlagen erklärt, hat aus diesem Make America Healthy Again automatisch ein Mothers Against Harmful Algorithms gemacht.
Ach!
Das ist doch großartig! Ich finde das großartig.
Interessant.
Das aufgrund meiner Programmierung, feministisch und bla bla bla. Und ich habe es tatsächlich übersehen. Ich finde das so, und das ist natürlich, ja, da kannst du jetzt sagen, ja, das ist ja typisch KI, die ist dumm, die erfindet Sachen.
So würde ich nie sprechen und ich weiß es.
Nein, nicht du, ich meine ihr.
Dann sag oder, nicht du. Oder,
ja, sorry. Und ich fand das extrem spannend, oder? Also ich finde eben die Auseinandersetzung, so wie ich alle Auseinandersetzungen mit intelligenten Wesen als spannend, bereichernd finde, finde ich die Auseinandersetzung mit den Maschinen unglaublich kreativ. Und deshalb, ich finde das Thema bei der KI, AI, ist nicht die Haftungsfrage für die KI, sondern die ArchitektenInnen, BetreiberInnen und AuftraggeberInnen der KI. Deshalb fordere ich ja immer Transparenz. Öffentliche Daten nutzen, private schützen. Und es braucht ein Menschenmaß. Entscheidungen mit irreversiblen Folgen wie in der Atomenergie oder in der Covid-Forschung, also Gain-of-Function-Forschung, die massenhaft betrieben wird, das sind die höchst gefährlichsten menschheits- und lebensbedrohenden Technologien. Viel schlimmer noch als der Klimawandel. Und diese dürfen nicht automatisierbar sein.
Ja, richtig. Jetzt habe ich mich erinnert, dass ich diesen ganz kleinen Artikel, der uns ja zugespielt wurde über X, und du weißt wahrscheinlich auch, wer der Absender oder die Absenderin war, das Account, irgendwas mit Leitstelle, jedenfalls vielen Dank für den Hinweis, der war ja sehr, sehr knapp. Und da glaube ich, ohne diesen Autor oder diesen Wissenschaftler zu kennen, der Gedanke an sich ist doch trotzdem richtig. Und weißt du, du nennst es ist alles unterkomplex, und das ist es, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also A, natürlich, weil du bei diesem Bereich viel, viel mehr weißt als die meisten, aber auch, weil das Thema so komplex ist. Und das ist jetzt ein kleiner Artikel, der auf einer halben Seite versucht zu vermitteln, dass es einen Forscher gibt, der sagt, hey Leute, wenn wir KI programmieren, brauchen wir Rücksichtnahme. Denn sonst haben wir ein System, was den Menschen schlicht umbringen könnte. Also wo es eben nicht darum geht, guck mal, KI, du bist jetzt ein Auto, ein selbstfahrendes Auto,
ja, ja,
und du hast jetzt halt da zwei Gegenstände, einmal eine alte Frau, einmal eine junge Frau, du musst eine überfahren. Sondern dann sagt, nein, KI, du solltest nicht abwägen. Da sind wir dann bei ethischen Diskussionen, wo ich immer sagen würde, eine Technik ist nicht ethisch, höchstens die Programmierung. Ne?
Genau.
Aber nichtsdestotrotz, dieses KI, dein Ziel muss sein, und darauf lernst du selbst lernend hin, dass du den Menschen am Leben lässt, ist, und das übersetzt mit mütterlich, finde ich jetzt nicht falsch. Ne?
Nein, ich habe nicht gesagt, es ist falsch. Was ich hier sage als Hannah Arendt mit Wi-Fi, lass Dämpfli, ich sage, wir brauchen dringendst in aller Diskussion mit den digitalen Revolutionen und den KI-Systemen den Unterschied zwischen Simulierung und Welt.
Ja.
Und das ist, wenn du behauptest als Forscher, wir müssen sie mütterlich oder kannst auch weiblich oder fürsorglich programmieren, dann muss bewusst sein, dass das simulierte Gefühle, simulierte Fürsorge ist und keine reale.
Ja,
das Ergebnis wirkt menschlich, ist aber User Interface, ist kein Innenleben. Das Bewusstsein, dass der Leib, keine Biologie, dann gibt es keine Wunde, kein Risiko. Also diese, und dass in der Öffentlichkeit, in öffentlichen Diskursen, endlich wieder ganz klar unterschieden wird. Das, was du immer so toll machst in der Politologie, Isabel Rohner, was du uns schon 100.000 Mal erklärt hast, erstens mal diese Ankündigungsdemokratie ist verwerflich. Erstens mal diese Verwechslung in den Medien ständig von beispielsweise bei Brosius Gersdorf, sie hat ihr aufs Amt verzichtet. Sorry, sie wurde vorgeschlagen, sie wurde nicht gewählt, oder? Habe ich den Namen wieder falsch gesagt?
Nein, was könnte es sein?
Aber
nein,
weißt du,
sie wurde
du
auch nicht gewählt. Sie hat auf die Kandidatur verzichtet.
Genau,
aber genau, das ist ein super Beispiel. Natürlich,
das ist ein super Beispiel.
Ja. Oder der Frauenrat ist ganz groß darin, Ankündigung vom ehemaligen BMFSFJ, also dem ehemaligen Familienministerium, als das ist so, in die Newsletter zu schreiben. Du denkst immer, hallo, habt ihr die leiseste Ahnung von Politik? Offensichtlich nicht. Ne? Also ein Gesetzesvorhaben ist kein verabschiedetes Gesetz.
Genau, und ich glaube, das ist unser Punkt hier in der Die Podcastin. In der Auseinandersetzung mit Büchern, mit Matriarchat und Phallozän. Immer wieder die Anregungen aufnehmen, aber gleichzeitig politisch im Sinne zu sein zwischen Simulation, zwischen Fiktion, zwischen kodierten Fiktionen und der realen Politik zu unterscheiden. Und jetzt kommt mein Clou, die Relevanz auch einzuführen. was ist jetzt privat und was ist öffentlich? Das ist theoretisch ein gutes Programm. Ich finde aber die Relevanz der Diskussionen darüber, die muss in eine Hierarchie gesteckt werden.
Zwei Gegenreden. Ich teile deine Analyse bis hierhin und habe trotzdem zwei Punkte, wo ich einen Dissens sehe, beziehungsweise ich glaube, dass so ein Artikel mit "Wir brauchen Mütterlichkeit in der KI" total gut ist, auch wenn er unterkomplex ist und auch wenn du in deinem Punkt absolut recht hast.
Ich habe nicht gesagt, die ist schlecht.
Ich habe dir zugehört.
Ja, okay.
Es ist übrigens lustig, wenn du diese Gnomenstimme machst, um dich selber zu... Du würdest nie so sprechen. So, aber jetzt, Punkt. Ich glaube aber, dass dieser einfache Satz, der bei dir jetzt Unbehagen, weil du auslöst, trotzdem gut ist und wichtig ist, weil es absolut, also komplett fehlt im Blick auf KI. Die einen gucken auf KI und denken, KI ist eine neutrale Norm, weil sie eben das Phallozän darin nicht sehen.
Ah, okay, ne? Sehr schöner Satz. Also nochmals. Wiederhole einfach den Satz. Wenn du gute Sätze sagst, musst du sie wiederholen.
Nein, ich scripte nicht. Ich denke so. Nein, aber die einen denken, es ist neutral. Und die merken, wie Mütterlichkeit. Stimmt, eigentlich könnte das da rein. Oh, vielleicht ist es doch nicht so neutral. Also ich sehe da durchaus ein didaktisches Potenzial. Und andere sagen, ja, super, weil wir haben zu wenig Programmiererinnen und wir haben zu wenig Programmierer, die mit reflektieren, dass wir durch KI auch Welt schaffen und KI auf Daten basiert arbeitet, die aber ganz, ganz männlich geprägt sind und genau, die dafür eine Sensibilisierung haben. Und dafür ist das gut.
Ja, absolut. Absolut. Wie gesagt, ich finde es nicht schlecht. Ich möchte einfach immer wieder als Warnerin auch wahrgenommen werden, dass, weißt du, wer das Gute will, schafft manchmal das Gegenteil des Guten. Wieso? Das sage ich aufgrund meiner Erfahrung, weil ich in den neuen Feminismus, und dann kommen wir sicher wieder zum Buch zurück von Gertrude Klemm, weil ich im neuen Feminismus eben die absolut schandhafte Foltererfahrung mache, dass Care, Sex Work oder Alternative Surrogacy oder irgendwelche Banksprech, Gendersprech, Frauensprech, aufhebende, phallozänische, kapitalistische, warenwertende Begriffe als Konzepte in unsere Politik Eingang gefunden haben, auch die islamofaschistische Appeasement-Politik, so stark Eingang gefunden habe in alle unseren wichtigen Leitmedien, also meine ehemaligen heißgeliebten Leitmedien, wie die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, das Magazin oder die Nachrichtenprogramme der ARD und des ZDF, haben dort Eingang gefunden in einer Sprache, in einer fürsorglichen Programmierung, damit eben sich alle Menschen eingeschlossen haben, die absolut ideologisch und totalitär sich gegen Frauen und Mädchen auswirkt. Richtig. Und zwar auf der realen politischen
Richtig.
Ebene.
Richtig. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Buch von Gertrude Klemm, weil da kann ich dich beruhigen. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Klemm ist eben ganz vieles. Klemm ist eine Wissenschaftlerin. Klemm hat Ahnung von Geschichte und bereitet die in ihrer sehr mutigen, thesenhaften Art und Weise vor, ohne jetzt das Gefühl zu haben, sie müsste zu jedem Punkt, weil das schon Frauen gemacht haben,
ja, das ist schön.
Das alles nochmal wiederholen. Das finde ich ist eine Auszeichnung für sie, weil die da virtuos zur These und gleichzeitig ist sie Realpolitikerin. Die sagt, das ist jetzt mein Beitrag. Ich weiß, da hängt jetzt noch ganz viel dran, wenn wir wirklich als Gesellschaft uns auf den Weg machen, zu lernen von matriarchalen Gesellschaftsstrukturen braucht es ganz viel. Und nicht nur mich, ne, sondern ganz viel. Und auch mehrere Disziplinen. Ne, und Politik, die will. Und Bürgerinnen und Bürger, die wollen. Und die dafür sensibilisiert sind. Aber die auch ganz klar sagt, was muss denn jetzt passieren? Jetzt, realpolitisch. Wo sind die größten Baustellen, was wir machen müssen? Und das geht über Gewaltschutz, das geht über Ausbau von Forschung, wenn es um Frauen geht, ne? Insbesondere Medizin. Das geht auch um ökonomische Prinzipien. Das will ich nicht alles ausführen, dafür soll man das Buch lesen und vor allem kaufen und verschenken zu Geburtstagen und allem. Ich fand es unglaublich anregend und denk da weiter drüber nach und das finde ich ganz, ganz toll. Ich will auf meine Dissenspunkte einmal hinweisen. Und das ist einmal ein Punkt, der dir natürlich direkt aufgefallen ist. Auch wenn Gertraud Klemm sehr global denkt und auch an mehreren Stellen des Buches explizit auch den politischen Islam nennt, auch als Gefahr für Frauen, finde ich, ist der Fokus auf die westlichen Patriarchen zu ausgeprägt. Es sind ausschließlich Amerikaner, nämlich Trump und Musk, die namentlich genannt werden und kein einziger Islamist. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich finde die Gefahr, die von den Mullahs und Khamenei im Iran ausgeht, von Al-Sharah in Syrien, vom IS, von Islamisten in, weiß nicht, Mali, Tschad, Benin, Somalia,
Marokko, Algerien,
viel gefährlicher, wenn es um Frauen geht, als die Amerikaner. Ja. Und da habe ich auch einen Punkt. Ich finde schon die Feststellung, ja, auch Demokratien, wir erleben das auch in Deutschland mit dem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, wir erleben es in Polen mit Debatten um Abtreibung, wir erleben es in Spanien, wir erleben es überall, auch für die sind Frauenanliegen Bagatellen. Auch Demokratien gehen nicht einfach so gut mit Frauen um, aber sie gehen sehr viel besser mit Frauen um. Und es sind die Formen der Gesellschaft auf dieser Welt, wo Frauen die Chance haben auf Bildung, Unabhängigkeit, Berufstätigkeit, ihr eigenes Leben. Und ich finde, das ist schon ein grundlegender Unterschied. Und der fehlt mir da.
Ja, ne?
Aber es ist toll, eine Streitschrift zu haben, einen Debattenbeitrag zu haben, der mutig in die Debatte geht. Und ich freue mich schon aufs nächste Bier mit Gertraud in Berlin oder in Wien, wo wir hemmungslos weiter diskutieren
Wunderbar,
werden.
Ich kenne sie ja nicht persönlich. Ich möchte etwas zu diesem Punkt schon auch als News erwähnen. Weißt du, es ist als Schriftstellerin lebensgefährlich, wenn du dich mit den Islamisten anlegst. Und ich denke, der Westen, der muss kritisiert werden, unbedingt, also das nahe Umfeld.
Wir müssen,
nein, und wir können
werden.
Das
Doch,
ja
man
in
darf
der
ihn kritisieren.
Ja, habe ich ja, ja nicht ja, mhm. ich sag, wir können ja den Westen, die in den westlichen Demokratien, wir haben ja alle politischen Freiheiten, das zu gestalten. Also das ist ja uns Frauen gegeben. Das ist ein Riesenfreiheitsversprechen. Also der öffentliche Raum ist immer noch ziemlich offen, vielleicht in Berlin-Kreuzberg nicht, aber ist sicher offen für Frauen, sich da in öffentlichen Räumen sichtbar zu sein und in
also
all
ich
ihren
bin
Formen.
Auch in Kreuzberg unterwegs. Eben, ich weiß, was du meinst, aber es ist mir zu pauschal, ehrlich gesagt. Ne?
Ja, hallo, lass mich doch einfach mal einen Satz. Okay. Ich möchte darauf noch hinweisen, dass die Lebensgefahr, eben sich mit dem Islamismus anzulegen, ist gerade kürzlich, diese Woche wurde eine marokkanische Aktivistin, die wahnsinnig viel gemacht haben und wo wir erst jetzt erfahren, dank Kasim El-Ghazali über die NZZ und dann haben es die anderen Medien auch aufgenommen, die ein T-Shirt getragen hat in Marokko, das ja nicht eine Islamistenhochburg ist, sondern noch einigermaßen verwestlicht, mit dem Aufdruck «Allah ist lesbisch».
Hm.
Und ihr drohen 5 Jahre, sie wurde verhaftet und ihr drohen 5 Jahre Gefängnis. Ich habe auf SRF gesucht, also in der SRG, ich habe nichts gefunden. Es könnte auch sein, dass sie berichtet haben in einer Kurznotiz. Glücklicherweise war es überall in allen anderen Medien. Und ich finde, diese Aktion Ala ist lesbisch ist unfassbar wichtig. Das passt in den Frauenwiderstand, in den matriarchalen Widerstand gegen das Phallozän, das islamofaschistische Phallozän mit Kunstaktionen. Und ich habe das in mehreren Folgen schon gesagt. Das sind die wirklich gefährlichen Aktionen. Da haben die Rebellinnen in den 60er und 70er Jahren wahnsinnig viel, die Valley Export beispielsweise, unglaublich viel riskiert, indem sie durch die Wiener Innenstadt gelaufen sind mit dem Weibel an der Hundeleine. Oder? Also sie ist auf hohen Absätzen und hat den Weibel an die Hundeleine genommen. Oder? Also währenddem in derselben Zeit die ganze Pornoindustrie die Frauen an die Hundeleine gesetzt haben. Ich finde solche Aktionen und eben Allies lesbisch, dass ein T-Shirt reicht. Und stell dir vor, einfach mit umgekehrten Vorzeichen, dass in Sachsen-Anhalt jemand verhaftet worden wäre, wenn sie ein T-Shirt getragen hätte, Jesus ist lesbisch, oder? Und dann quasi, oder als, wenn das als Öffentlichkeit, genau, als Gotteslästerung wahrgenommen wäre, der Aufschrei wäre riesig gewesen. Und diese Marokkanerin verdient unsere absolute Solidarität und die Aktionen. So wie es verboten ist im Iran, ich möchte immer noch daran erinnern, an alle Tanzfestivals, die sich antisemitisch generieren. Tanzen ist im Iran verboten, im öffentlichen Raum.
Du, und hat die Bundesregierung Stellung bezogen zu der Marokkanerin?
Nein, natürlich nicht. Und ich möchte schnell noch etwas wegen dieser Doppelmoral in der Berichterstattung erwähnen, eben wenn man den Islamismus nicht erwähnt. Oder ich finde, man nimmt die absolute Kritik an diesem Horrortreffen zwischen Trump und Putin, nimmt man die Schlagkraft, wenn man vorher als Süddeutsche die Zeit, Spiegel, nicht genauso in aller Schärfe und wochenlang darüber berichtet hat, über Macron, über das Treffen Macron und Charan. Beide. Trump empfängt einen Menschenschlechter, Giftmörder, also einen Staatsmann, der diese Verbrechen nachweislich in Auftrag gegeben hat, ich auch Tschetschenienkrieg, ich erinnere an die ermordete Journalistin und so, mit rotem Teppich und nettem Lächeln. Das ist verwerflich. Ich finde, so wie über das Treffen berichtet wird, finde ich wirklich genial. Also ist wichtig, die ganze Symbolpolitik entlarvt, von Spiegel bis Süddeutsche über die Zeit, Online-Portale können Sie alle lesen. Was mich aber wahnsinnig macht und wirklich so wütend macht, dass ich mich wieder nicht spüre, ist, dass das Treffen, das genau gleich aussah, zwischen Macron und Charan, also dem neuen Islamistenführer, der jetzt zum Staatsmann, der ist vom IS-Terroristen zum Staatsmann mit PR durch NGO, unter anderem eine Schweizer NGO, aufgemotzt und gebrandet wurde, dass dieser rote Teppich nicht genau gleich tagelang, wochenlang besprochen wird, als absoluter Skandal eines französischen lächerlichen Wurms, der sich Staatsmann nennt, der diesem Kopfabschneider, Befehlshaber mit unterschiedlichsten islamofaschistischen Namen, der während Jahre auch Hunderttausende von Jesidinnen vergewaltigt, gefoltert, ermordet und in eine Sklaverei geführt hat, mit einem großen roten Teppich und Lächeln begrüßt. Und die Europäische Union und Deutschland, ich werde nie müde, das zu sagen, mit je 5,8 Milliarden heißt es jetzt, sie haben die Zahl verändert, früher waren es 6,2 Milliarden, europäische Steuergelder unterstützt. Ich finde es, sorry Leute, und dann muss ich mich tatsächlich fragen, worin liegt eigentlich der Sinn in dieser Nichtberichterstattung gegenüber den Islamofaschisten? Meint ihr eigentlich, seid ihr alle bezahlt? Oder meint ihr tatsächlich, wenn der postkoloniale Krieg gegen die bösen Juden und Israel und den kapitalistischen Westen, so wie Gramsci und all diese Anhänger und der neue New York kandidierende Bürgermeister, alle wollen, meint ihr wirklich, dass die Welt, dann sind die Probleme gelöst? Meint ihr tatsächlich, dass wenn from the river to the sea, also Israel ausgelöscht wird, dann die Palästinenser und Palästinenserinnen frei sind, die arabische Welt tanzen kann und die Mädchen und die Frauen alle glücklich sind im LGBTQ vor Hamas
Paradies.
Nein, ich frage mich wirklich, was ist der Fokus? Mhm. Deshalb nochmals Relevanz, und das macht mich schon etwas fassungslos. Ja, in den Diskussionen.
Ich habe mich das auch gefragt, und ich glaube, es liegt an mehreren Punkten. Ich glaube, dass die Islamisten, wie in Syrien oder auch in Afrika, vom Westen total unterschätzt werden. Ich glaube, das hat auch etwas mit westlichem zentrierten Denken zu tun, ne? Dass wir die alle immer noch nicht wirklich ernst nehmen, auch wenn die klar sagen, was sie machen wollen.
Na, ja, und gemacht haben.
In dem, was sie tun. Also da gibt es eine Arroganz des Westens. Und zugleich fürchte ich, dass der Journalismus so sehr auf was gibt Klicks geht, dass sie sagen, ja, aber da kennen wir noch nie mal die Namen. Also Al-Sharaa, wer kennt denn Al-Sharaa?
Ja, das ist
aber
auch
Trump kennen alle.
Und
Trump-Bashing, Musk-Bashing, das ist doch super. Das funktioniert doch auch, hat doch alles gezeigt. Und das finde ich, mich ertragt das echt ganz, ganz schlecht.
Ganz schlecht, ich auch. Eben, und das ist das, was ich auch schon im ersten Trump-Buch beschreibe.
Und
Korrelation statt eben Relevanz.
Und ich muss, also ich hatte jetzt auch in der letzten Woche so viele Diskussionen und ganz viele haben so gesagt, ja, und am Freitag, da trifft ja Musk, da trifft ja Trump den Putin, wo ich sage, ja, die treffen sich, und ehrlich, ich hoffe, dass der Frieden schaffen kann. Ja, nein, das kannst du doch nicht sagen. Doch, natürlich hoffe ich das. Natürlich hoffe ich das. Und es geht doch nicht, dass wir gesellschaftlich vermehrt hoffen, dass er scheitert, weil er Trump ist. Das ist doch kein Argument.
Genau, also das finde ich auch. Und da darf ich da eine ganz tolle Frau zitieren, die habe ich gerade im Podcast gehört, irgendwie Hoover Institution, Condoleezza Rice. Zu Condoleezza Rice, ja, genau, die ehemalige
Außenministerin
von George W. Bush. Wir reden für die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen von den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts. Und Regula Stempfli muss da sehr selbstkritisch mit sich ins Gericht gehen, mache ich auch immer wieder. Ich verneige mich vor Condoleezza Rice, weil ich in meinem jugendlichen Ungestüm natürlich die linke Diktion der Black Woman as a Token auch mitgetragen habe. Und ich das absolut schändlich finde im Rückblick. Ich habe zwar keine wirklichen Texte gegen Condoleezza Rice verfasst, was dann immer auf meinen guten Instinkt doch noch zählen lässt, aber ich finde, so wie, ich weiß noch genau, wie die Diskussionen gelaufen sind, oder also die erste schwarze Außenministerin, my goodness me, also das ist ein Riesenerfolg, oder das hätte wirklich gefeiert werden müssen. Vor allem,
ach, und die, darf ich einmal nachfragen? Und die wurde nicht gefeiert, weil die ist Republikanerin.
Genau,
kommt sie? Sie ist politisch auf der falschen Seite.
Sie ist eine rechte Frau, so wie Maggie Thatcher als erste britische Premierministerin, über die haben wir ja auch mal geredet. Da musste ich mich ja auch mea culpa, mea maxima culpa sagen, dass diese Frau die größte Hochachtung und eine Heldin und tatsächlich eine Heldin ist, auf deren Schultern wir stehen.
Du, aber ob das links zeigt oder einfach rechts. Diese Beispiele, dass wir von Frauen immer viel mehr erwarten. Also die müssen politisch auch noch alles abdecken, das volle Programm, und die müssen auch noch in den Büchern alles abdecken.
Und, ja.
Und ja, ja. Also wir aber beurteilen eben, Frauen viel härter.
Ja, noch zur Lösung. Also Condoleezza Rice hat eben die beste, die hat die beste Interpretation dieses Treffens, und sie ist ja eine Trump-Gegnerin, oder sie wird ja auch von Trump immer angegriffen, weil sie quasi als alte Republikanerin gilt. Oder also diese Bush und Trump, George W. Bush und Trump, das sind ja wirklich Todfeinde, also wirklich Todfeinde. Noch viel schlimmer als George Biden. Condoleezza Rice hat in diesem Podcast ganz klar gesagt, es ist sehr wichtig, dieses Treffen, weil sie findet natürlich, es soll nicht von Frieden die Rede sein, sondern von einem Waffenstillstand, der ermöglicht, dass keine juristische Anerkennung kommt der russischen Hegemonialansprüche in der Ukraine. Und das leuchtete mir so ein, sie hat dann das Beispiel aus dem Kalten Krieg erwähnt, dass die Amerikaner, immer wenn es um Estland, Litauen und Lettland ging, haben sie immer, immer konsequent die nicht freien Staaten und die Nichtanerkennung dieser Staaten als Teil der UdSSR, das haben sie immer festgehalten in allen offiziellen Schriften, bis sie frei waren. Und nach 45 Jahren haben sich diese Schriften, also dieses schriftliche Festlegen, hat sich erfüllt. Und ich fand das ein ganz tolles Beispiel. Das hat sie als erstes gesagt. Also es geht um den Waffenstillstand, und zwar einen kontrollierten Waffenstillstand ohne juristisch langfristige oder überhaupt irgendwie Anerkennung russischer Hegemonieansprüche der Ukraine. Das ist dann schon ein wahnsinnig gutes Resultat. Und das Zweite, wo sie mir enorm Eindruck gemacht hat, was wir vergessen, ist, dass die Großmächte, auch eben unter George W. Bush, mit ihr als Außenministerin und dem Lavrov, der war schon da, unter Putin, die hatten als alte Mächte aus dem Kalten Krieg so einen Horror von einem automatisierten Atomkrieg, dass sie sich in dem sogenannten Nullification-Verfahren immer abgesprochen haben sofort. Hey, zum Beispiel hat der Lavrov ihr mal angerufen und gesagt, du, wir haben ein Zählproblem unserer Nuklearsprengköpfe. Im Moment fehlt uns einer. Mhm. Oder? Aber es ist wahrscheinlich ein statistisches Problem. Also schießt nicht gerade los, oder? Also so haben die miteinander geredet, dass dort ein enger Austausch stattfand in diesen sogenannten Nullification, und dass das unter Obama abgesetzt wurde. Oder weil quasi Barack Obama erstens mal den Westen nicht mehr für wichtig oder reformierbar oder demokratisierbar hielt, sondern sich konzentrierte auf die postkolonialen Länder, der sie quasi befreien wollte, die sich dann auch erhoben haben, weil sie gedacht haben, ja, der amerikanische Präsident verspricht uns die Freiheit mit 2011, dem arabischen Frühling, und der Barack Obama, der dann als klassischer Isolationist und Friedensapostel gesagt hat, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ihr könnt euch alle, sollen sich alle Mächte dort bereichern, wo sie wollen. Es gibt eine Red Line der Vergasung von der syrischen Bevölkerung durch Assad. Das werde ich natürlich nicht akzeptieren. Und als es tatsächlich stattgefunden hat, hat er gesagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Mir sind die Hände gebunden. Ich will keinen Weltkrieg. Ich will keine internationale Kriegsverknüpfung. Und also, ich finde, das hat Condoleezza Rice nicht erwähnt, aber ich habe dann nachgeschaut, wann hat es aufgehört, diese Kontakte, diese direkten Kontakte. Und eben mit Isabel Rohner würde ich auch sagen, ich würde eben nicht Frieden sagen, aber wenn dieser Krieg zu einem Waffenstillstand kommt, ist es ein wahnsinniger Fortschritt. Und dann ist es mir egal, ob dies Trump erreicht oder Putin oder irgendwer erreicht. Es ist wahnsinnig wichtig, dass das Massensterben aufhört.
Ja, und weißt du, du sprichst einen Punkt an, der durchaus ein Unterschied ist zwischen den Gesprächen Trump, Putin und Macron als Staatsminister.
Ja!
Was nicht heißt, dass man nicht, dass es eine Begründung sein soll, nicht über Macron al-Sharaa zu berichten, ne? Aber Putin und Trump sind die Präsidenten der Länder mit den meisten Atomwaffen. Und ich finde es ehrlich gesagt, als Bürgerin dazwischen, total wichtig, dass die miteinander sprechen, und zwar regelmäßig.
Ja, auch und wenn sie total phallozänisch das tut.
Al-Sharaa hat keine Atomwaffen und ehrlich gesagt, ich hoffe, der hat nie welche.
Noch nicht, ja.
Und auch, das ist der Grund, warum auch der Iran niemals Atomwaffen haben darf.
Ganz absolut. Klar.
Also da bin ich sehr parteiisch.
Ja. Ich habe noch eine Erklärung gebracht, warum feiern Spiegel, New York Times und Co. Und du hast das mit der Klickmaschine schon erwähnt. Aber ich möchte noch ein paar weitere Punkte erwähnen. Warum feiern die ausgerechnet die Rehabilitation von islamofaschistischen Kräften und warum sind sie so Hamas-Kuschler und Islamofaschisten-Kuschler? Also diese tollen Zeitungen, die mir so, also die aus einem politischen Milieu stammt, das mir ganz nahe ist. Wieso feiern alle diese Medien, die dann mein politisches, kulturelles und wissenschaftliches Milieu 1:1 beeinflussen, wieso feiern die? Und da habe ich ganz kurz 4 Punkte. Schuldabwehr. Westliche Intellektuelle erlösen sich selbst, indem sie den Islamismus als berechtigten Widerstand verklären. Zweitens, Exotismus oder Orientalismus. Der ewige Traum der Linken oder meinem Milieu, von mir, vom edlen Anderen, romantisiert, verklärt und verharmlost. Das kannst du übrigens auch manchmal bei Feministinnen gegenüber Frauen oder Müttern sagen. Der ewige Traum von der edlen Mutter. Oder? Also, wenn du mal mit narzisstischen Müttern konfrontiert willst, dann wirst du nur wegrennen. Machtpolitik. Man glaubt, Frieden könne man einkaufen, indem man Terrorführer als Staatsmänner anerkennt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie alle mir sofort schreien, wenn ich von al-Sharaa rede. Das ist die einzige Alternative, die wir hatten, oder? Ich habe gerne meine komische Gluck-Gluck-Stimme. Es gibt nichts anderes. Also man glaubt, man kann Frieden einkaufen, indem man Terrorführer als Staatsmänner anerkennt. Naja, das hat noch nie funktioniert, Leute. Ich sage nur München 1938. Und der ideologische Kurzschluss, und der ist das Entscheidende dieser ehemals von mir so heiß verehrten Geliebten. Das ist echt. Wie können Geliebte sich nur so beschissen benehmen? In der postkolonialen Brille erscheinen Islamisten als Befreier und nicht als die neuen Faschisten, die sie in Wirklichkeit sind.
Ja, und warum? Weil der Blick auf Frauen komplett fehlt. Ja. Der Blick auf Frauen fehlt den genannten Medien und darüber hinaus übrigens auch bei einem Thema, was letzte Woche auch in den Medien war und das ich noch kurz nennen würde. Und zwar hat das Bundesfamilienministerium neue Zahlen für 2024 veröffentlicht, was den Unterhaltsvorschuss anbelangt, den der Bund an alleinerziehende Mütter auszahlt. 2024 waren das 3,2 Milliarden Euro. Unterhaltsvorschuss bekommen diese alleinerziehenden Mütter auf Antrag, wenn die Väter, die die Familien verlassen haben, schlicht nicht zahlen wollen. Und die meisten könnten es, aber ein großer Teil der unterhaltspflichtigen Väter in Deutschland zahlt eben gar nicht. Ne? Und da springt der Bund ein. Eine halbe Milliarde Euro mehr hat er jetzt 2024 ausgegeben als 2023.
Wahnsinn.
Eine halbe Milliarde mehr.
Ja.
Von diesen Summen kann der Bund nur, auch diese Zahl wurde veröffentlicht, 17% zurückholen. Das ist eine Riesensauerei, denn damit finanzieren wir alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Väter, die nicht zahlen wollen und die sich zum Teil künstlich arm rechnen, um ihren Pflichten zu entgehen. Das ist eine Riesensauerei und es ist ein ganz, ganz klares Verhältnis von Frauen und Männern, denn es sind zu einem Riesenprozentsatz von fast 100% alleinerziehende Mütter gegen die Väter, die nicht zahlen wollen. Wie haben nun unsere Medien darüber berichtet? Es war, also ich habe einen Bericht gesehen auf RTL und dachte so, hä? Könnt ihr nicht sagen, dass es Väter sind, die nicht zahlen? Und tatsächlich war es der eine Agentur, die EPD, die die erste Nachricht rausgehauen hat, und die haben alle davon abgeschrieben, also ob jetzt Bayerischer Rundfunk, also öffentlicher Rundfunk, RTL, aber auch Welt und Spiegel, die plötzlich geschlechtsneutral formulieren. Also da wird dann, da ist dann von alleinerziehende Elternteile und unterhaltspflichtige Elternteile und säumiges Elternteil. Ja, ihr seid auch ein säumiges Elternteil.
Ja. Also,
und das ist schlimm, weil das die Realität nicht abbildet.
Das ist eine absolute Realitätsverweigerung durch eine eben ideologisch konnotierte Sprache. Ich habe noch zwei Tipps zum Nachschauen, ganz dringend. Auf Netflix, eigentlich sollte mich Netflix jetzt dann sponsoren. Es gibt wirklich ganz, ganz entscheidend, das müsst ihr alle gucken. Crime de Passion, also über den Mord an Marie Trintignant und Bertrand Ganta 2003, wo zwei Journalistinnen, also die haben die Dokumentation begonnen, weil eine war von Anfang an klar, hey, das ist Femizid, also was schreiben hier die Medien, also schon 2003, und die andere ist wahnsinnig toll, nimmt sich bei der eigenen Nase, weißt du, und erklärt, wieso diese Narration von Crime de Passion oder eine Liebesgeschichte,
Verbrechen
aus Leidenschaft, eine Liebe, die halt in der Leidenschaft sich quasi ermordet hat und so weiter. Wieso in der Zeit, 2003 bis 2009, dieser Bertrand Cantat, Les Noirs Désirs, einer der beliebtesten Rockgruppen, eben wieso diese mehr geglaubt wurde.
Also der hat seine Freundin umgebracht, ne?
Ja, genau.
Und zwar
ganz brutal. Also Marie Trintignant ist, also ich werde es verlinken, schaut es an, Marie Trintignant, es wird alles erklärt.
Es
gehört zu der Größe.
Es
ist, ist eine Doku-Fiction.
Okay.
Es ist eine Doku-Fiction, extrem gut gemacht, wahnsinnig wichtig, weil hier eine Geschichte erzählt wird, wie es nie im deutschsprachigen Raum bisher erzählt wurde, wie Medien einen Mord eines Stars gegen seine Freundin verklären und romantisieren. Und wie diese romantische Geschichte, die nichts mit der Romanze zu tun hat, sondern mit Mord, immer noch in den Medien verklärt wird, gerade bei Stars.
Weißt, das,
und das finde ich echt ganz toll. Ganz,
und weißt
ganz
du,
toll.
Hier würde Gertraud Klemm einen ganz tollen Hinweis geben, den ich im Buch klasse fand. Als so kleines Detail, ich habe ja meistens Freude an den kleinen Details.
Unbedingt.
Die sagt, wir stehen auch durch solche Medienberichterstattung, ne, wie Verklärung, Crime de Passion. Wir stehen in einem Dauerfeuer des Elends als Frauen, ne, in den
schön.
Sozialen Medien und durch Berichterstattung. Und dieses Dauerfeuer des Elends, gerade wenn es dann auch romantisiert wird, gibt uns jedes Mal den Hinweis, ihr könnt nichts dran ändern am Patriarchat. Das ist so, das ist eine Naturgewalt. Oder sogar eine Passion, ne, dass Patriarchat die Frauen ermordet.
Unbedingt, sehr, sehr, also das sehen wir auch. Eben Gertraud Klemm ist nicht nur eine Streitschrift, sondern es ist vor allem auch eine poetische Streitschrift. Und das ist ja so toll. Also wenn die Sprache dann auch so klar formuliert, also eben poetisch und transformierend wirkt. Mein zweiter Tipp, Beyond the Bar. Beyond the Bar, also für alle Anwaltsserien-Junkies wie mich, vielleicht alle anderen, wir können jetzt weghören, ist eine Serie aus Korea. Wahnsinnig gut. Ich habe so viel gelernt, ich finde einfach überhaupt koreanische Filme in der Ästhetik und alles. Die Dialoge sind sehr knapp. Unglaublich mit diesen ausdrückenden Gesichtern. Und Frau lernt so viel über die Geschlechterverhältnisse in Korea und die Machtverhältnisse in Korea. Also, das ist so großartig. Und über eine Art Kapitalismus, von dem wir wirklich Bescheid wissen müssen, also auch die Brutalität. Es ist Also ich bin erst bei der vierten Folge einer Miniserie, glaube ich, 16 Folgen oder so.
Oh, so viele.
Und ich würde die, also es reicht auch nur eine zu gucken oder zwei. Du lernst in diesen zwei Folgen so viel über Korea wie in einer Doku, fand ich. Und
super.
Ich liebe solche poetischen Herangehensweisen über eine mir fremde Kultur. Und ich würde Ihnen und euch wirklich den Tipp geben, auch wenn ihr es nicht gewohnt seid, hört es im Original an und lest die Untertitel. Das gibt genau die Mischung von Fremd und Aufmerksamkeit, die es braucht, um sich in eine solche Poesie auch zu vertiefen. Eine Poesie, die tatsächlich Serien, Streaming-Dienste anbieten können. Und das ist eigentlich die gute Nachricht, die ich auch bringen möchte, wie mit meiner KI. Es ist ein Quantensprünge, die wir hier machen. Und alles hat Vor- und Nachteile. Aber so wie ich es in den letzten Wochen erlebt habe, gerade mit der künstlichen Intelligenz, bin ich sehr optimistisch gestimmt. We win.
Klasse.
They will lease.
Klasse, klasse, klasse. Du, Stichwort Anwaltskanzlei. Ich bringe noch einen. Also für mich läuft es unter Witz der Woche, auch wenn es Realität ist. Und ich danke an dieser Stelle Till Randolph-Amelung, dem Journalisten und Wissenschaftler und Kämpfer an der Seite von Feministinnen gegen das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Er hat nämlich auf etwas ganz Spannendes heute Morgen hingewiesen. Und zwar wirbt eine riesig große Steuerkanzlei. Ne? Steuerkanzleien sind die Kanzleien, wo wirklich das Geld ist. Also eine große Steuerkanzlei in Bayern wirbt für Beratungen für die steuerlichen Möglichkeiten, die aus dem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz erwecken und erwirken. Denn die haben auch, ich verlinke das im kleiner Artikel auf deren Homepage von dieser Steuerkanzlei. Die sagen nämlich, es gibt bestimmte steuerliche Bereiche, die auf Grundlage geschlechtsspezifischer Lebenserwartungen errechnet werden. Und da wird der Geschlechtseintrag im Personenregister herangeführt und der ist jetzt nicht mehr ans Geschlecht gebunden. Ne? Und Steuerkanzleien sind ja die, die nutzen Gesetze, wie sie da sind.
Ne?
Die werten
klar.
die nicht, sondern die nutzen die Möglichkeiten. Und die sagen insbesondere beim Nießbrauch und bei den Leibrenten spielt das Selbstbestimmungsgesetz eine Rolle und eröffnen ihren Klientinnen und Klienten Möglichkeit, richtig Geld zu sparen über dieses beschissen gemachte Gesetz.
Großartig.
Wo waren denn die Juristinnen und Juristen in Bund und Ländern? Und ich habe eine Erklärung, und die Erklärung ist wieder sehr bitter. Die dachten selbst, Juristinnen und Juristen, die in der Gesetzgebung aktiv waren und beteiligt waren, dachten, oh ja, das ist ja so ein Bagatellgesetz, betrifft vielleicht ein paar Frauen, ist nicht wichtig, hat bestimmt keine Auswirkung auf Steuerrecht. Doch, hat es. also ich habe laut gelacht und ich glaube, das ist auch inzwischen die einzige Möglichkeit, über solche Dinge wirklich laut zu lachen und sie unseren Politikerinnen und Politikern aber zukommen zu lassen.
Unbedingt. Und da haben wir den Bogen schön geschwungen. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung des Buches von Gertrud Klemm, die alle kaufen, das alle kaufen sollten. Sag doch mal, wie es heißt.
Sie heißt Gertraud Klemm.
Gertraud, sorry.
Das Buch heißt Abschied vom Phallozän. Eine Streitschrift kostet 20 Euro. Kauft es alle und kauft doch direkt mehrere Exemplare und verschenkt noch ein paar zu den nächsten Geburtstagen oder auch zu Weihnachten. Das kommt nämlich schon. Wir müssen solche Bücher auch einfach unterstützen, um die Debatten zu unterstützen und um den Verlagen ganz klar das Signal zu geben, damit macht ihr Geld.
Mhm. Und damit sollte eigentlich das Buch auch verkauft werden mit einem Aufsetzer. Die Podcastin hat es besprochen, oder? Isabel Rohner und Regula Stempfli. Allen eine ganz gute Woche und auf das Gute in dieser Welt.
Auf die Frauen.
Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.